Ja, ich war schon gespannt auf eure Reaktion. Knallgrüner Pulli. Das war der Predigt. Ja, was soll das jetzt? Oder was habe ich wohl vor damit? Dieser grüne Pulli ist noch so aus meiner Jugendzeit, sage ich mal. Ich bin ja immer noch jung, aber so mit 18, 19 oder so habe ich den, glaube ich, gekauft. Und ich glaube, man sieht auch, dass es irgendwie ein anderer Stil ist. Sind jetzt inzwischen alte Klamotten, sage ich mal. Damals fand ich ihn echt schön und es spricht hier auch nichts gegen einen knallgrünen Pulli. Damals habe ich mich auch damit noch rausgetraut, das mache ich jetzt nicht unbedingt mehr. Und bei mir hat jetzt mit zunehmendem Alter immer mehr ein Prozess eingesetzt, dass so alte Klamotten rausfliegen und neue dazukommen. Also ja, passt irgendwie nicht mehr so ganz, man ist älter geworden, vielleicht reifer, will seriöser wirken oder auch als, vor allem jetzt seit ich hier bei euch bin, als Pastor arbeite, hat es auch nochmal ganz doll an Fahrt aufgenommen, dieser Kleidungswechsel, alte Klamotten fliegen raus und ich muss mich neu einkleiden. Ich bin da sehr dankbar für Hannah, die hilft mir da sehr. Und die neuen Klamotten, die sollen eben ja, zu einem passen. Kennt ihr wahrscheinlich auch, man muss von Zeit zu Zeit neue Klamotten an Mensch sein, erneuertes Mensch sein. Deshalb einmal umziehen, bitte. Damit machen wir weiter in unserer Predigtreihe. Was ist der Mensch? Wir kommen von Ostern. Jesus hat alles erfüllt, was wir als Menschen tun sollten. Und er stand von den Toten auf. Und damit bringt er jetzt Gottes Absicht für unser Menschsein zurück. Und zwar für die Ewigkeit. Dann, wenn wir zu Jesus gehören. Das hatten wir das letzte Mal, das Gewicht der wunderbaren Herrlichkeit, die einmal kommen wird. Nur bis dahin bleiben wir noch leidensanfällige Menschen. Wir wurden nicht komplett ausgewechselt. Und trotzdem hat Jesu Auferstehung auch schon Auswirkungen auf das Hier und Jetzt. Jesu Auferstehung verändert auch unser Menschsein im Hier und Jetzt. Nicht so, dass jetzt alles besser wird, sondern so, dass wir geheiligt werden. Moralisch, charakterlich und im Miteinander. Darum geht es heute. Um erneuertes Menschsein im Hier und Jetzt. Es hat viel mit Verhalten zu tun, das alles aber auch mit einer neuen Denkweise, deiner neuen Stellung, der erneuerten Beziehungen. Wir schauen auf dieses erneuerte Menschsein im Hier und Jetzt mit Kolosser 3. Und da benutzt Paulus immer wieder dieses Bild von Kleidung. Das alte Menschsein sollen wir ablegen wie Klamotten und den neuen Menschen anziehen. Deshalb unser Thema heute, einmal umziehen bitte. Die Ethik des erneuerten Menschseins. Und ich ziehe den Pulli jetzt auch aus und so, ist dann doch einfach passender. Und ich bete noch. Ja, großer Gott, wir kommen vor dich, preisen die Veränderung, die du möglich machst, danken dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns annimmst. Ja, egal wie wir rumlaufen, egal wie wir bisher gelebt haben und danken dir, dass du neues Leben anbietest, dass du Gnade anbietest und dass deine Gnade auch jeden Morgen neu ist. Wenn wir doch die alten Sachen wieder anziehen, und ja, bitte hilf uns, dein Wort zu schauen und es zu verstehen und schenk Kraft beim Hören und Reden. Und ja, lass uns mit deiner Gnade unser Leben durchleuchten und uns über dich freuen, über deine Annahme und dann auch bereit sein, uns von dir verändern zu lassen, in, ja, so wie du uns haben möchtest. Danke, dass wir ja, dabei zusammen unterwegs sein dürfen. Und bitte sei du ja, jetzt und in allem Weiteren gegenwärtig, wie du auch sehr gegenwärtig bist und ja, danke, dass du wirkst und wir beten dürfen. Amen. Also Kolosser 3 und wir starten da mit einem ersten Punkt, neuer König, neues Leben. Und da ist eben auch ganz viel von letztem Mal drin, nur ein bisschen in anderen Worten. vor allem in den ersten vier Versen. Und da sagt Paulus in Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Also ihr seid schon mit Jesus auferstanden. Was einmal kommt, hat schon jetzt angefangen. Es hat Auswirkungen aufs Hier und Jetzt. Und wenn das so ist, wenn es wirklich Auswirkungen hat, dann sucht schon jetzt, was droben ist. Nicht der blaue Himmel, sondern der Bereich, in dem Gott wohnt. Das sucht. Diese Anliegen verfolgt, was Gott wichtig ist. Weil da sitzt ja auch Jesus. Er sitzt auf dem höchsten Thron, auf dem einer sitzen kann. Zu Recht. Er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Und ihr seid mit ihm auferweckt. Gehört zu ihm. Spielt jetzt in seinem Team. Spielt für den Prinz Gottes, den wahren König der Welt. Deshalb sagt Paulus noch einmal, Vers 2, sinnt auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Richtet euch aus auf das, was zählt, auf den neuen König. Mit dieser Orientierung, mit dem, was ihm wichtig ist, so führt euer Leben im Hier und Jetzt. Und es läuft natürlich immer noch in dieser Welt ab, im echten Leben. Aber eben nicht mit der Orientierung nur von dem, was nur das irdische Leben zu bieten hat. Ein menschlicher Maßstab, irdischer Reichtum oder was die Masse für richtig hält, davon mach nicht abhängig, wie du lebst. Der König, er gibt die Richtung vor. Und warum er und nicht irgendwer sonst in dieser Welt? Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ihr seid gestorben. Das Leben hatte doch nicht genug zu bieten. Und euer wahres Leben, das wahre Leben, ihr habt das doch in was anderes. Ihr definiert es doch nicht über irgendwas Geschaffenes. Euer Leben, euer ganzer Sinn, eure ganze Existenz, es ist etwas, was im sichtbaren Auge verborgen ist. Mit Jesus gehört ihr zu Gott, dem Unsichtbaren. Er definiert euch, bestimmt euren Wert, euren Leben. Er ist unsichtbar, aber realer als alles andere. Und deshalb, und da sind wir jetzt wirklich sehr nah dran an dem, was wir letzte Woche hatten, Vers 4. Wenn der Christus, euer Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Er sagt, Jesus wird wiederkommen, euer König, er ist alles, was ihr habt, euer Leben. Wenn er wiederkommt, wenn er aus diesem unsichtbaren Bereich wieder in den sichtbaren Bereich kommt, das meint dieses, wenn er offenbar werden wird, dann wird auch bei euch klar werden, wie viel Ehre Jesus für euch hat als Kinder Gottes, welchen Reichtum, welche Herrlichkeit ihr in ihm habt. Er ist alles, was zählt. Seine Herrlichkeit, die hat so ein großes Gewicht. Also ganz viel, was wir letzte Woche hatten. Was Gott in unserem Leben wirkt, darauf kommt es an. Ihm dabei treu zu sein, mit Auswirkungen bis in die Ewigkeit, das ist so wichtig. Dafür lohnt es sich zu leben, dafür lohnt es sich zu leiden. Wenn er auferstanden ist, wen gibt es Mächtigeren als ihn? Er ist die ultimative Person im gesamten Universum. Sondern ist das etwas, wo wir alle vorher woanders dazugehört haben. Wir alle haben unser Leben irgendwann mal in etwas anderes als in Gott oder unter Gott eingebettet gesehen. Und erst durch das Evangelium und durch unsere Bekehrung, unsere Hinwendung zu Gott, unsere Buße hat sich da was dran geändert. Es hat ein Flaggenwechsel stattgefunden und ein Vereinswechsel, eine Adoption in Gottes Familie, in Gottes Team, in Gottes Königreich. Vorher ist es wichtig, was ich mitnehme oder leiste, bewirke oder schaffe. Unser König war wir selbst, andere Menschen oder irgendwelche Ideale. Diese Königreiche haben wir gebaut. Erfasst von dem, was Jesus für uns getan hat, für mich persönlich getan hat. Wow, Jesus, du bist für mich gestorben und für mich auferstanden. Ja. dir will ich folgen. Ja, diesem einen König will ich folgen. Wir haben einen neuen König. Mit diesem neuen König ein komplett neues Leben. Eine neue Identität, eine neue Stellung, eine neue Orientierung. Und von da aus verändert er alles andere. Unsere Weltanschauung, unser Wertesystem, unsere Art zu denken, alles. Und wenn wir jetzt gleich weiterlesen, werden wir sehen, es hat Auswirkungen bis hinein in das, was wir tun, ins Verhalten, in unsere Tätigkeit. Das wird verändert und das sind wie neue Kleider, eine neue Garderobe, Dinge, die man von außen sehen kann. Und dann kannst du dich fragen, wenn du überlegst, bin ich wirklich Christ? Gehöre ich schon ins Team von Jesus? Woran merke ich das? Wie wird das sichtbar? Frag dich, ob ein Teamwechsel stattgefunden hat oder ein Herrschaftswechsel. Hast du persönlich auf Jesus reagiert? Auf das reagiert, was er für dich getan hat? Hast du ihm deine Schuld bekannt und willst sie von ihm vergeben bekommen? Willst du mit der Sünde abschließen, einem Leben nicht unter seiner Führung, und willst ein neues Leben mit ihm führen? Und dann wird sich das bemerkbar machen. Es wird immer mehr sichtbar werden. Du bejahst Gottes Wertesystem immer mehr. Du akzeptierst, dass dein Leben komplett in Gott und der Beziehung zu ihm eingebettet ist. Es ordnet sich bei dir etwas klarer. Gott wird immer mehr wichtiger. Gott wird dir immer wichtiger. Und die anderen Sachen nach und nach viertwichtigsten. Bis hin zu Dingen, die man wirklich sehen kann. Du Dinge tust, zu denen die Bibel dich auffordert. Du dabei insgesamt ein entsprechendes Verhalten immer mehr an den Tag legst. Oder sich Charakterzüge entwickeln, die du auch in der Bibel findest. Wenn sich da was tut, in allen Kategorien, was du für wahr hältst, was dir wichtig ist, was du tust und wie du bist, wenn sich da überall was ändert im Sinne Gottes, kannst du davon ausgehen, ich gehöre zu Gott. Er hat mich neu gemacht, mir vergeben und mir neues Leben geschenkt. Und dann auf, mach damit weiter. Bau sein Königreich, lebe für das, was droben ist. Und dann ist es wie bei einem Jungen oder einem Mädchen in einem alten Königreich, wo alle auf dem Markt unterwegs sind, traditionelle Gewänder anhaben und man sich normalerweise auch so anzieht, wie die anderen um einen herum. Vielleicht kann man sich mal was Besseres, was Schickeres leisten. Wichtig ist dann vielleicht nur nicht so rumzulaufen wie die Bettler im Elendsviertel. So denkt man. Und dann kommt eines Tages der König zu dem Jungen und sagt ihm, sei mein Kind. Der wird adoptiert vom König. Vorher hat er sich irgendwie angezogen. Jetzt ist er ein Prinz. Und jetzt wird er vom König eingekleidet. Neuer König, neues Leben. Er hat eine neue Stellung, eine neue wichtigste Bezugsperson und erfährt zum ersten Mal echte Liebe. Aber bis er das auch wirklich lernt, was das in allen Einzelheiten bedeutet, bis er sich an alles Neue gewöhnt hat, bis hin zu den Klamotten, das kann manchmal dauern. Und so ist es auch als Christ. Man muss viel Neues lernen, wie man sich verhält als Kind Gottes. Wer dieser König überhaupt ist, was ihm wichtig ist. Und dass man nicht mehr seine alten Lieblingsklamotten trägt, sondern die neuen. Die alten finden wir manchmal schöner, sind wir gewöhnt dran, aber wir müssen uns neu einkleiden lassen. Entsprechend der Gnade, die uns geschenkt ist, Kind Gottes zu sein und in seinem Dienst stehen zu dürfen. Erneuertes Menschsein im Hier und Jetzt. Neuer König, neues Leben. Einmal umziehen bitte. Das war der erste Punkt. Und im Text geht es jetzt weiter mit dem Alten. Das Alte kommt weg. Und da startet Paulus sehr radikal, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Ihr seid gestorben, aber diese Dinge erwachen leider immer wieder zum Leben. Deshalb tötet sie. Und mit Glieder meint Paulus hier nicht Körperteile. Ich glaube, manchmal denkt man das, weil er das Wort sonst oft so gebraucht, Glieder an einem Leib. Und man denkt es vielleicht auch, weil Jesus auch mal so etwas Radikales sagt. Er sagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, reiß es raus. Und wahrscheinlich denkt Paulus hier auch dran, was Jesus gesagt hat und sagt jetzt, was Jesus damit meint. Haltet diese Dinge tot. Nicht klein, sondern haltet sie tot. Erstickt sie schon im Keim. Wenn du an verbotenen Sex denkst, stopp. Denk nicht weiter drüber nach. Wenn du auf irgendwas Böses Lust hast, stopp. Schmeiß den Gedanken raus. Wenn diese Sachen kommen, lass einfach ein Stoppschild. Das heißt einfach, lass ein Stoppschild in deinem Kopf aufpoppen. Direkt. Stoppen. Lass sie nicht weiter wachsen, sie bringen dich nur weg von Gott. So, dann ist natürlich die Frage, was sind das für Sachen? Das ist ja zum Teil eine alte biblische Sprache, versteht man heute nicht. Zum Beispiel Unzucht, was meint das? Und wie kann man herausfinden, was das meint? Wenn man herausfinden will, was das meint, muss man schauen, wie die Bibel es sonst gebraucht. Oder gleichzeitig in einem Wörterbuch für Altgriechisch nachschauen, wo einfach definiert wird, was dieses Wort zur damaligen Zeit bedeutet hat. Und wenn wir das bei Unzucht machen, da finden wir in der Bibel nirgends es genau definiert. Also nirgends wird gesagt, Unzucht ist Punkt, Punkt, Punkt. Ein Wörterbuch sagt uns, was die grundsätzliche Bedeutung ist, wie man es einfach übersetzen könnte auch. Und da sagt ein Wörterbuch für Altgriechisch, Unzucht ist jede Art von illegitimem Geschlechtsverkehr. So, und das heißt dann bei der Bibel alles, was außerhalb der Ehe ist. Weil legitimer Geschlechtsverkehr ist in der Bibel immer nur innerhalb einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. So zum Beispiel in 1. Korinther 7, Vers 9 relativ explizit deutlich, da heißt es, wenn sie, und da ist von unverheirateten Menschen die Rede, wenn sie die Unverheirateten sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Also hier wird grob deutlich, Sexualität gehört in die Ehe. Zu Tierdeutung und auch an anderen Stellen in der Bibel. Und dann sind laut der Bibel alle sexuellen Praktiken außerhalb einer Ehe Unzucht und deshalb zu lassen. Und da gehört auch Selbstbefriedigung, Pornografie dazu. Und es fängt in den Gedanken an, wie Jesus es sagt, wer eine Frau ansieht, die nicht die Ehefrau ist, sie zu begehren, also er Lust auf irgendwelche sexuellen Praktiken mit ihr hat, der sündigt in seinen Gedanken. Und ja, dann mag uns Menschen falsche Sexualität Spaß machen. Es gibt uns etwas. Falsch ist es trotzdem und langfristig bringt es nur Schaden. Und Sex an sich ist nicht schlecht oder falsch. Wenn wir selbst bestimmen, wie wir Sexualität ausleben, dann ist es falsch. Aber Gott hat für Sexualität den einen perfekten Rahmen geschaffen, die Ehe. Und in Ehe kann Sexualität in seiner wahren Schönheit erkannt werden. In der Ehe kann Sexualität ganzheitlich wachsen, gefeiert werden, kann man deren wahre Schönheit erkennen, sich beschenken lassen zu dürfen, und seinen Partner beschenken zu dürfen. Man kann entdecken, wie viel Kommunikation Sexualität beinhaltet und voraussetzt, wie viel Ganzheitlichkeit, wie viel Verständnis und Zusammenwachsen es ermöglicht. Und auch lernen zu dürfen, ohne dass ich Angst haben muss, dass die Beziehung daran kaputt geht, dass der andere am nächsten Tag vielleicht einfach nicht mehr da ist, nur weil der Sex nicht gut war. Unzucht, Sexualität irgendwo außerhalb der Ehe, da sagt Paulus, das erstickt im Keim, kämpft dagegen. Das entspricht nicht dem neuen Stand in dem ihr seid. Ihr seid mit Jesus verlobt. Jesus, der dabei ist, eine herrliche und wunderbare himmlische Hochzeit vorzubereiten. Darauf richtet euch aus, die Herrlichkeit bei ihm. So, also große Bereiche für Sünde, die hier angesprochen sind, die haltet tot. Auch Geld zu lieben, was hier als letztes steht, Habsucht, immer mehr zu wollen. Das ist einen anderen Gott anzubeten, der ihm aber nicht das geben kann, was nur der lebendige Gott geben kann. Das ist, Geld ist tote Materie. Das alles, da zürnt Gott richtigerweise drüber. Über euch nicht mehr als Kinder Gottes, weil bei euch hat ja der Herrschaftswechsel stattgefunden. Aber ihr habt das früher auch gemacht. Das sind die Verse 6 und 7. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Das war einmal. Ihr seid freigesprochen, begnadigt von dem gerechten Zorn Gottes. Jetzt aber geht es dann weiter in Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Und jetzt weiter. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. So, und hier klingt Paulus jetzt nicht so radikal. Er sagt nicht, tötet, sondern legt das alles ab. Aber er fordert auch dazu klar auf, legt das alles ab. Wie Klamotten. Auch Zorn, sich ärgern, schlecht über andere reden, das passt nicht mehr zu eurem neuen Stand. Und vielleicht sagt er, jetzt legt das alles ab, weil es noch mehr ein andauernder Prozess ist, als das, was wir in Vers 5 töten sollen. Es sind Gewohnheiten, die noch schwerer rauszukriegen sind. Gemeinsam ist all den Sachen, wir haben irgendetwas, was wir mehr wollen als Gott oder mehr wollen als seinen Willen zu tun. Wann ärgern wir uns? Wenn irgendetwas nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Wenn wir von anderen ignoriert werden oder wenn andere was tun, wo wir denken, dass sie das anders machen sollen. Das macht uns traurig, manchmal auch ein bisschen bitter. Bis dahin, dass wir immer mehr in diese Bitterkeit reingehen, wir vielleicht zynisch werden. Wir von dem anderen schon gar nicht mehr erwarten, dass er sich ändert. Wir schon nur noch auf das Fehlverhalten warten. Aber muss der andere sich denn überhaupt ändern? Und muss er sich so ändern, wie es deinen Vorstellungen entspricht? Und hat er überhaupt die Kraft, sich zu ändern? Und wenn er wirklich was falsch macht, mit wem hat er dann zuerst ein Problem? Mit dir? Oder hat er nicht eigentlich zuerst mit Gott ein Problem? Und dann braucht der andere das Gleiche wie du in dem Moment. Nur der souveräne Gott kann ihn so leben lassen, wie er leben soll. Und wenn du mit Sünde auf die Sünde eines anderen reagierst, dann hast doch du vielleicht selbst ein Problem mit der Souveränität und der Größe der Gnade Gottes. Du sollst diesen Menschen lieben, was auch bedeutet, ihm dann, wenn er sich falsch verhält, ihm da raushelfen, ihn auch dann trotzdem lieben, nicht über ihn meckern, dich über ihn ärgern, ihn verurteilen oder beschimpfen. Manchmal gehört es auch dazu, jemandem klare Ansage zu machen, ja, aber immer mit dem Ziel, für ihn das Beste zu erreichen, ihn lieben. Ein Beispiel. Jemand in der Gemeinde macht seinen Dienst nicht so, wie du denkst, dass es gut und richtig ist. Wie reagierst du? Wie solltest du reagieren? Am besten wäre es doch ungefähr folgendermaßen. Du Beziehung zu ihm aufbaust. Du mal hörst, warum er es so macht, wie er es macht. Auch erstmal für ihn und dafür beten und sich fragen, geht es bei der Sache vielleicht nur um eine Sache des Geschmacks? Gibt es verschiedene Wege, wie man es machen kann? Oder verschiedene Dinge, die wichtig dabei sind? Vielleicht übersiehst du selbst etwas. Und dann mit der Einstellung, selbst wenn ich recht habe und der andere was ändern könnte, dann nicht mit der Motivation, so sollte es laufen, damit ich mich hier wohlfühle, sondern wie soll der Dienst im Sinne Gottes aussehen? Und wie helfe ich meinem Bruder, meiner Schwester wirklich dabei, es so zu tun? Und das bedeutet dann auch, bereit sein, sich selbst korrigieren zu lassen. Du übersiehst vielleicht auch ein Detail, was die Bibel dazu sagt. Oder du musst selbst an dir arbeiten, dass deine Hilfe auch wirklich hilfreich ist und nicht wie ein herablassendes Urteil wirkt. Vielleicht musst du freundlicher werden, geduldiger, mehr auf Gott verweisen, als einfach zu sagen, mach das doch so und so. Oder weniger erwarten, dass bei dem anderen schon die gleiche Hingabe gewachsen ist wie bei dir. Nicht zu fordernd zu sein. Und es geht nicht darum, dass wir erst vollkommen sein müssen, dass wir Dinge ansprechen, sondern dass wir A, es nicht aus Ärger tun und wir B, offen sind, dabei selbst zu lernen und an uns zu arbeiten. Und auch wenn du selbst Unrecht erfährst oder jemand dir was sagt und es in der komplett falschen Weise tut, dass du auch dann geduldig bist. Du versuchst weiter in der Beziehung mit ihm zu bleiben, freundlich zu bleiben und ihr gemeinsam versucht zu lernen. Und dann müssen wir das alle lernen. Sich ärgern, schlecht über den anderen denken, nicht ehrlich miteinander sein, das auch in anderen Beziehungen, das alles ablegen. Sein lassen. Und die einzige Kraft für mich und für den anderen dafür ist, Gott selbst. Was er in Jesus getan hat, das Anzapfen, ihn immer wieder einbeziehen als den helfenden König. Dieses neue Leben, es ist für ihn und es geht nur mit ihm. Und das haben wir dann auch in den nächsten Versen, die eigentlich eine perfekte Zusammenfassung sind für heute. Da heißt es, legt das alles ab, Zorn, Wut, belügt einander nicht. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Gott erneuert. Wir werden in Übereinstimmung mit dem Schöpfer gebracht, lernen richtig zu denken. Und das macht er. Es ist passiv formuliert. Wir werden erneuert. Es geht nur mit seiner Hilfe. Und das ist kein Widerspruch zu, sei du selbst aktiv, es ist nur die andere Seite der Medaille. Also wir sehen, das Alte kommt weg. Nicht mehr so leben, wie man gelebt hat, bevor man Jesus nachgefolgt ist. Das sind die alten Lumpen. Die müssen weg. Einmal umziehen, bitte. Und es gibt auf unserem Planeten ja Lebewesen, die tatsächlich sozusagen ihre Klamotten wechseln. Ihre Haut ablegen. Schlangen. Wenn Schlangen wachsen, wächst die Haut nicht mit. Es wächst eine innere Haut von innen, eine neue Haut. Und irgendwann wird dann die alte abgestreift, sie reiben sich am spitzen Gegenstand, wird abgestreift und sie kriechen raus, die alte Haut wird abgelegt. Passt nicht mehr, sind sie rausgewachsen. Und sie würden niemals die alte wieder anziehen. Ähnlich müssten wir das auch machen. Von innen drin erneuert werden. Und diese ganzen alten Verhaltensweisen sein lassen. Da rauswachsen. Ausziehen. Den alten Menschen ablegen und nicht wieder anziehen. Und das ist möglich. Es ist möglich mit Gottes Hilfe, mit seinem Evangelium. Auch wenn es anstrengend ist und wehtut, es lohnt sich. Sei aktiv, diese Sachen sein zu lassen und bete, dass Gott dich verändert. Er liebt dich, er hat dich angenommen, bedingungslos. Und auch weil er dich liebt, will er dich nicht so lassen, wie du bist. Also die alte Lebensweisen ablegen. Aber irgendwas müssen wir ja anhaben, irgendwie müssen wir leben, wir müssen eine neue Lebensweise tragen. Das ist der dritte Punkt, Neues muss her. Da sind wir jetzt bei Vers 12. Zieht nun an. als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das sind die schönen neuen Klamotten. Es gibt noch mehr, aber damit fängt Paulus erstmal an. Und das nicht, das und das müsst ihr alles machen, einfach tun. Nein, als Auserwählte Gottes, weil er euch will, weil er euch liebt, weil er euch auserwählt hat, weil ihr jetzt in seinem Team spielt. Neuer König, neues Leben. Aus der Identität folgt die Handlung, niemals andersrum. Das ist das Evangelium. Aus der Tat für uns folgt die Hingabe an ihn. Aus dem Zuspruch, du bist mein geliebtes Kind, folgt der Anspruch, lebe als mein geliebtes Kind. Und das findet man überall in der Bibel, diese Reihenfolge. Erst der Zuspruch, dann der Anspruch. Und trotzdem ist auch das wieder eine klare Aufforderung. Zieht das an. Bemüht euch darum, so zu sein. Und eine Charakterbeschreibung, die wir hier haben. Seid barmherzig, gütig, demütig, milde, geduldig. Es sind erstmal keine Tätigkeiten, die hier beschrieben sind, sondern eine Charakterbeschreibung. Unser Charakter muss sich verändern. Und natürlich hat das immer damit zu tun, wie wir uns verhalten, was wir tun, wie wir agieren und reagieren. Aber was wir brauchen, ist nicht zuerst neue Handlungen, sondern neue Tugenden, neue Wesenszüge. Und ich habe das lange in meinem Leben gedacht. Christliche Moral ist vor allem ein Regelkatalog. Das und das sollst du tun, das und das sollst du nicht tun, Gebote und Verbote. Und zwar für mich eine der größten Entdeckungen. Christliche Moral ist vor allem, was für einen Charakter hast du. Regeln gibt es auch, definitiv, aber die Hauptbetonung ist, wie ist der Mensch, nicht was tut der Mensch. Reflektier das mal, achte auch da mal beim Bibellesen drauf, du wirst das überall finden. Und wie gesagt, es gibt auch das andere, tu dieses oder jenes. Und auch der Charakter, das ist was, was sichtbar wird, woraus Taten folgen. Ein geduldiger Mensch, er wird geduldig handeln. Ein barmherziger Mensch wird sich um Menschen kümmern. Aber einer, der sich um Menschen kümmert, der muss nicht unbedingt barmherzig sein. Es könnte sein, dass er sich nur um Menschen kümmert, weil er zum Beispiel Geld damit verdient. Und es ist super spannend, dabei darüber nachzudenken. Ich würde auch gern das noch vertiefen, aber auch ich will geduldig sein. Wir können das noch wann anders machen. Wozu genau fordert Paulus jetzt auf? Was meinen auch hier die einzelnen Wörter? Als erstes, habt herzliches Erbarmen. Sieh die Not von anderen und lass dich davon bewegen. Und kümmere dich dann um die Menschen. Der eine ist vielleicht barmherzig, indem er sich einfach so seine Freizeit um Menschen, um Notleidende kümmert. Ein anderer hat schon seinen Beruf entsprechend gewählt und ist zum Beispiel Krankenschwester geworden. Und ein dritter betet viel für die Nöte von Menschen. Das zweite, Güte, empfinde für andere Gutes. Strebe für sie das Gute an und tue ihnen Gutes. Habt Demut. Drittens, nimm dich nicht so wichtig. Es kann heißen, schau, dass du mehr anderen dienst. Es kann heißen, schau, dass du anderen ermöglichst, zu dienen. Und es kann auch heißen, du musst nicht alles machen. Denke nicht, Gott kann echt froh sein, dass ich in seinem Team spiele. Viertens, sei milde. Freundlich. Sei klar, ja, aber auch gewinnend. Versuch zum Beispiel nicht mit falschen Mitteln eine Diskussion zu gewinnen. Frag dich zum Beispiel erstmal, hast du überhaupt verstanden, was der andere meint? Oder kommt jemand streitlustig daher, entschärfe es durch deine Freundlichkeit. Und legt an Langmut, Geduld, einen langen Atem. Hab das Wissen, dass Gottes Zeit kommt. Mancher muss versuchen, die Dinge nicht immer zu beschleunigen, nicht mehr selbst zu beschleunigen. Ein anderer muss, darf lernen, wenn die Kinder zum Beispiel nicht mitmachen oder ein Kollege seine Aufgaben immer rauszögert, man ruhig, freundlich bleibt und man selbst den anderen angemessen begleitet. Neue Verhaltensweisen, neue Charakterzüge. König Jesus, er muss uns einkleiden. Von ihm kommen diese Klamotten. Er färbt auf uns ab. Alles, was hier steht, sind Gebetsanliegen. Herr, bitte hilf mir, barmherziger zu werden, geduldiger zu werden und so weiter. Ohne dich wird das nichts. Bete dafür. Und das war es noch nicht mal. Im Text kommen jetzt noch mehr Aufforderungen. Schauen uns das nicht alles einzeln an, sondern einmal alles zusammen. Vers 13 bis 17. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Die alte Lebensweise soll durch die neue ersetzt werden. Und schaut, ständig ist hier von Jesus die Rede. Es geht mit und für ihn die ganze Zeit. Und am Ende heißt es, alles, was ihr tut, eure Worte, eure Taten, alles tut im Namen von Jesus. Das ist hier so deutlich. Es geht um Jesus und es geht nur mit Jesus. Es ist kein menschliches Programm. Paulus hat sich nicht hingesetzt und überlegt, so, jetzt entwerfe ich mal den idealen Menschen. Es ist Gottes Programm. Nichts anderes kann uns Menschen ändern. Niemand sonst kann uns so tiefgreifend verändern, wie es hier steht. Unsere Hoffnung ist Jesus, Jesus allein, der den Tod besiegt hat und ein neues Menschsein ermöglicht. Dadurch ändert sich was, von innen heraus und bis nach außen. Dadurch kommt Gott mit seiner Schöpfung zum Ziel. Er ist die Lösung, niemand sonst. Und dann wirkt sich das ganz stark, vor allem auch auf unsere Beziehungen aus. Das ist hier ganz viel beschrieben. Immer wieder erneuerte Beziehungen, neuer Umgang miteinander. Doch eine neue Form des Zusammenlebens, die Gemeinde. Das ist der beste Ort, wo das neue Menschsein ausgelebt und eingeübt wird. Zur Gemeinde nächste Woche noch mehr, die Gemeinschaft, die durch die Auferstehung hervorgebracht wurde. Jedenfalls gilt beim neuen Menschsein dann auch Vers 8 und das irgendwie eine Beschreibung der Gemeinde, Vers 11 meine ich. Und Vers 11 steht wunderbar in der Mitte dieser beiden Abschnitte vorher, legt das alles ab, tötet, legt die alten Klamotten ab. Vers 9 und 10, diese wunderbare Zusammenfassung von dem Text. Und ab Vers 12 wieder die neuen Sachen, zieht das an. Und in der Mitte, Vers 11, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein. Nicht Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Verschiedene Völker, verschiedene Stellungen, die man haben kann, unterschiedliche Moralvorstellungen, diese oder jene nationalen Vorzüge, das sind alte Lumpen. Da orientieren wir uns nicht mehr dran. Jesus löst das alles ab. Er ist unser Ein und Alles. Also ein Kleiderwechsel, der unter die Haut geht. Alte Verhaltensweisen kommen weg, aber irgendwas müssen wir anziehen. Es hilft nicht nur, falsches Verhalten sein zu lassen oder nur dagegen zu kämpfen. Ich muss wissen, wie soll ich es denn jetzt richtig machen? Was stattdessen tun? Wenn ich nicht über meine Kollegen lästern soll, was soll ich denn dann mit den anderen Kollegen reden? Und dann geht's euch da sicher wie mir auch. Es ist ein langer Prozess. Manchmal so lang, dass man kaum sieht, wo man schon verändert wurde. Und wo anfangen oder wo weitermachen. Vor allem, wenn es darum geht, wie die Sachen richtig machen. Und dann geht es von vorne bis hinten nur mit Jesus. Was ist es bei dir? Was musst du ablegen? Eine alte Gewohnheit sein lassen? Neu den Kampf aufnehmen? Was musst du Neues lernen? Wo darfst du Neues lernen? Nimm dir vor, mit der ganzen Gnade Gottes im Rücken und unter den Füßen, nimm dir vor, dich heiligen zu lassen, als Mensch erneuert zu werden in allen Bereichen. Ein Beispiel von mir: Ich weiß ungefähr, wie es geht, niemanden durch Worte zu verletzen. Schaffen tue ich das auch nicht immer. Und dann noch lernen, richtig zu reden. Da stehe ich noch voll am Anfang. Zum Beispiel mit Menschen reden, die weder meinen Glauben, noch meine Interessen, noch mein soziales Umfeld teilen. Ehrlich gesagt habe ich da keine Ahnung, wie das geht. Keine Ahnung, wie ich da Beziehungen aufbauen könnte. Aber er ist mein Nächster. Er ist wie ich ein Ebenbild Gottes. Wie kann ich demütig mit ihm reden und an ihm interessiert sein? Wie durchbreche ich diese ganzen gesellschaftlichen Milieus, die wir haben, dass ich doch nur wieder mit Gleichgesinnten zu tun habe? Und ich muss es mir bewusst vornehmen, hier und da aus meiner Haut rauskommen. Und ich versuche da anzufangen, wo es noch ein bisschen leichter ist. Ich dachte mir, ich muss nicht gleich bei einer Person anfangen, die das krasseste Gegenteil von mir ist, sondern da, wo kurze Begegnungen da sind, zum Beispiel bei Nachbarn. Und da dann offen sein, ihre Interessen wahrnehmen, ihrem Lebensgefühl nachspüren und dann viel dafür beten und sagen, ich will nicht einfach alte Muster beibehalten, nicht einfach nur grüßen und übers Wetter reden, sondern über das, was uns beide vielleicht bewegt, was uns beide auch als Mensch verbindet. Wir sind aus demselben Holz geschnitzt, wir sind beide Ebenbilder Gottes. Da ist Beziehung möglich. Und dann ist es egal, ob man sich dabei ein bisschen unwohl fühlt, wenn die neuen Klamotten am Anfang noch ein bisschen kratzen. Und dann suche ich Gelegenheiten und frage vielleicht, kann ich euch helfen beim Pool im Garten abbauen? Oder ich frage, wir wohnen jetzt schon eine Weile nebeneinander und kennen uns eigentlich gar nicht. Wollt ihr nicht mal zum Kaffee trinken vorbeikommen? Wenn bei dem anderen angekommen ist, der hat mich wahrgenommen, mich als Person wahrgenommen. Und das erfahren wir wahrscheinlich nie, dass der andere das gedacht hat. Aber der andere wird es überhaupt nur merken, wenn sich da einer so verhalten hat, wie man es sonst nicht tut. Und wenn man interessiert war. Eine Begegnung mit einem erneuerten Menschen, das möchte ich anderen geben können. Nimm dir das auch vor. Lass das dein Ziel sein. Andern als erneuerter Mensch begegnen. Zur Ehre Gottes, der allein uns zu erneuerten Menschen macht. Und wisst ihr, der Pulli, der war jetzt recht offensichtlich. Hat man gesehen, okay, ist grün, ist unpassend. War relativ offensichtlich, den auszuziehen. Aber manchmal haben wir einfach Sachen, die sieht man nicht auf den ersten Blick. Die sind verborgen, wie zum Beispiel hier meine Burgersocken. Die sind verborgen, hat keiner von euch, außer vielleicht kurz am Anfang, hat keiner von euch gesehen. Lasst uns beten, dass bei uns selbst, lasst uns füreinander beten, auch die verborgenen Sachen von Gott verändert werden. Amen.